Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Globewalker Stories Folge. Heute geht es um das Thema Au-pair in China und ich habe mir dafür zwei Experten, wollte ich schon fast sagen, eingeladen, aber auf jeden Fall zwei Teilnehmer, die mit uns in China waren und noch gar nicht allzu lange wieder zurück sind. Jakob und Lorena, wollt ihr euch vielleicht einmal gerne selbst vorstellen?
Ich bin Lorena, ich bin 20 Jahre alt und ich war von Oktober 2019 bis September 2020 in China.
Ja, hallo, ich bin Jakob. Ich bin auch 20 Jahre alt und ich war ebenfalls von Oktober letzten Jahres bis Juli diesen Jahres in China, in Shanghai und habe da an dem Au-pair-Programm teilgenommen.
Nun ist es ja so, ich denke, viele unserer Zuhörer, wenn die an das Wort Au-pair denken, dann denken die erstmal an die USA oder Kanada, so die Klassiker. Bei China wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass man da Au-pair machen kann. Wie kam das bei euch? Wieso habt ihr euch für China letztendlich entschieden?
Also bei mir war das auf jeden Fall einfach die Neugier, die mich dazu bewegt hat, nach China zu gehen. Zum einen, weil ich immer sehr Amerika gepolt war. Also ich habe in der 10. Klasse ein Auslandsjahr in Amerika gemacht, habe danach Freunde da besucht und Amerika gefällt mir auch super gut. Aber nach dem Abi dann wollte ich auf jeden Fall was Neues kennenlernen und ich hatte vorher immer viel Englisch-Nachhilfe gegeben und das Au-pair in China läuft ja auch grundsätzlich ganz anders ab als in Amerika oder Kanada beispielsweise. Also es ist weniger ein Nanny-Job, wenn man das so sagen darf, und vielmehr ein In-House-Tutoring. Also man ist dann wirklich da, um auch Englisch den Kindern der Familie beizubringen.
Ja, das hast du schon mal gut den Unique Selling Point von Au-pair China rausgebracht. Es ist eben nicht nur, dass man nur Babysitting macht. Lorena, wie kam es denn bei dir, dass du unbedingt nach China wolltest?
Ich glaube, bei mir war es so, ich war schon immer Asien fasziniert. Ich habe mich sehr dafür interessiert, für Japan, für China. Ich hatte auch sehr, in meiner Gegend habe ich sehr, sehr viele Freunde, die Chinesen sind. Und dann hat sich das so rausgestellt, so ja, man kann bei IFS Au-pair in China machen. Und ich war auf einer Veranstaltung bei IFS. Und ja, dann habe ich mich auf jeden Fall dafür entschieden, weil sich das sehr gut angehört hat für mich.
Ich war auf einer Jobmesse im März 2019 und da hat sich auch eine Organisation vorgestellt, die ein ähnliches Programm wie IFS angeboten haben. Und dann habe ich ein bisschen Research gemacht und geschaut, was für Möglichkeiten es gibt, nach China zu gehen und bin dann auf IFS gestoßen. Ich fand, das wirkte insgesamt super organisiert, strukturiert und habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen und mich dann nach meinem Abi oder während meiner Prüfungszeit beworben. Hab dann im Sommer, war ich 3 Monate in den USA und habe von dort aus dann Interviews mit Familien geführt und war 2 Wochen wieder in Deutschland und habe meine Koffer gepackt und war dann direkt in China.
Wow. Ja, das ging alles schnell. Lorena, du hattest eben auch gesagt, dass du vorher, also du hast schon chinesische Freunde und so. Wie war das bei euch beiden? Konntet ihr vorher schon irgendwie Chinesisch, also egal welchen Dialekt davon, oder konntet ihr gar nichts und habt euch komplett eben auf euer Englisch verlassen?
Ich glaube, jeder kennt hier von Ni Hao das Hallo. aber für mich, also ich konnte schon zwar ein paar Wörter, aber halt nur so Basic-Wörter, die man aussprechen konnte, von meinen Freunden her, aber sonst konnte ich null Chinesisch, nur Englisch und Deutsch.
Ja, das sieht bei mir ähnlich aus. Also Englisch, na klar, aber Chinesisch überhaupt nicht. Also ich bin ja auch mit null Vorkenntnissen hingegangen und habe dann geschaut, es war ja, ist ja im Programm enthalten, dass man eine Sprachschule besucht, mehrmals die Woche. Es war auf jeden Fall auch eins meiner Ziele oder auch einer der Gründe, nach China zu gehen. Oder es stand für mich fest, wenn ich nach China gehe, dass ich unbedingt Chinesisch lernen möchte.
Und findet ihr denn trotzdem, dass sich im Land auch euer Englisch verbessert hat?
Oh, also für mich war es so, ich war ja davor nicht so wie Jakob in Amerika. Also ich glaube, bei mir, also wie soll man sagen? Ich glaube, wenn man nur in Deutschland die ganze Zeit war, ich glaube, dann verbessert man sich automatisch im anderen Land, wenn man nur Englisch sprechen kann am Anfang. Und deswegen, denke ich, dass mein Englisch viel, viel besser geworden ist. Ja.
Und wie kamt ihr denn dann im Alltag zurecht? Also ihr habt den Sprachkurs gemacht. Nun ist es aber ja nicht so, dass man danach direkt super große Konversationen auf Chinesisch führen kann, oder?
Also es ist grundsätzlich so, dass man diesen Sprachkurs auf jeden Fall auch braucht oder benötigt und dass das eine gute Hilfe ist im Alltag. Also ein grammatikalisches Fundament im Endeffekt dann hat und jemanden, der einem sagt, so kannst du jetzt die Hausaufgaben machen und Vokabeln bis Seite so und so. Das ist sehr hilfreich. Natürlich ist es aber auch was ganz anderes, vor Ort einen Sprachkurs zu belegen, als wenn ich jetzt also im Ausland, hier in Deutschland zum Beispiel, einen chinesischen Sprachkurs belege. Also wenn ich jetzt in die Abendschule gehe oder sowas, dann ist es deutlich schwieriger, eine komplexe Sprache wie Mandarin, also ein Dialekt wie Mandarin zu lernen. Deswegen, es hilft, man muss aber auch auf jeden Fall selbst einfach Initiative zeigen und sprechen. Einfach drauf los.
Ja, genau, das ist der Punkt. Eine Sprache lernt man nur, wenn man sie spricht, ne? Wie war denn bei euch die Ankunft in China? Wie sind die ersten Tage abgelaufen? Wie war euer Gefühl, als ihr angekommen seid? Erzählt mal ein bisschen.
Ich weiß, glaube ich, noch, als Jakob und ich sind zusammengeflogen. Auch mit der Tatjana. Und noch weiteren Au-pairs. Und als wir angekommen sind, ich weiß nicht, ob Jakob das noch weiß, sind wir angekommen und standen dann da und mussten dann erst mal warten auf den, wie hieß der? Ich weiß nicht, der hieß Gary von der Organisation. Und den haben wir gar nicht gefunden. Und wenn man in einem fremden Land ist und keiner konnte Englisch, ja, das war schon ein bisschen schwer. Man hatte auch ganz am Anfang auch gar kein WLAN oder gar kein Internet. Du musstest dir selbst eine neue SIM-Karte dir dann noch holen. Aber die Organisation, also diese Orientation Days, die man ja am Anfang hat, fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Wir hatten ja auch eine Sightseeing-Tour durch Hangzhou. Die war super schön. Also ich denke, an der Gruppe, wo wir waren im Oktober, waren sehr, sehr viele Au-pairs. Auch von der ganzen Welt mit dabei. Und da hat man auch schon viele Freundschaften geknüpft. Und man wurde auch sehr, sehr aufgeklärt, was man denn als Au-pair macht in China und was man auch sein lassen sollte. Also so Tipps geben, so wie man mit den Kindern umgeht und ja.
Genau, also als wir angekommen sind, also wir sind zusammen nach Shanghai geflogen und von dort aus dann mit dem Bus nach Hangzhou gefahren. Das ist mit dem Bus nur 2-3 Stunden entfernt von Shanghai, in der Provinz Zhejiang. Und ich fand das auch auf jeden Fall hilfreich, kann ich dir zustimmen. Das war dann alles organisiert von der Partnerorganisation L'Au-pair vor Ort. Und ja, ich fand's mega gut. Am zweiten Abend direkt einen Kumpel, den ich in Kalifornien kennengelernt hatte, da in Hangzhou getroffen und das war alles, es war total surreal. Also in einer Minute noch in Deutschland, in einer kleinen provinziellen Stadt und dann am nächsten Tag in einer Millionenmetropole. Also es war ganz aufregend auch, ganz, ganz neu.
Und dann seid ihr irgendwann in eure Au-pair-Familie gekommen. Wie haben die euch aufgenommen? Gab es da irgendwie Probleme? Ich meine, es gibt ja auch sehr viele kulturelle Unterschiede. Es ist schon ein Unterschied, ob man nun in eine westliche Kultur einen Au-pair-Aufenthalt macht oder eben in eine östlichere Kultur.
Ich denke, die größte, in Anführungszeichen, Gefahr ist, wenn man jetzt in einer westlichen Kultur ein Auslandsjahr, jegliche Auslandserfahrung macht, dass man denkt, jede westliche Kultur sei gleich. Also ich gehe nach Kanada oder in die USA und setze voraus, also wir sind ja gar nicht so unterschiedlich. Das kann tückisch sein. Wenn man nach China geht, wenn man in eine bisher fremde Kultur geht, über die man vielleicht auch gar nicht so viel weiß, dann ist einem das schon bewusst. Man hat sich mit den Unterschieden vielleicht auseinandergesetzt, aber man wird zwar ins kalte Wasser geschmissen, aber es ist bewusst. Es kommt nicht überraschend. Also wir sind dann nach 3 Tagen in die Familie gegangen und ich habe mit der Familie ein, zweimal vorher gefacetimed und ich wusste, die komplette Familie spricht kein Englisch. und ich spreche kein Chinesisch. Das bedeutet, das setzt voraus, dass ich zum einen Chinesisch lerne, dass wir aber auch einfach, dass wir uns erstmal so beschnuppern, dass wir schauen, wie das funktioniert. Dass ich wahrscheinlich den einen oder anderen Tag den Google Translate in der Hand habe und wir irgendwie das mit Kopf und Fuß schon irgendwie hinkriegen. Da haben wir uns drauf eingelassen. Im Moment, als ich gesagt habe, ja, ich gehe in die Familie und die Familie gesagt hat, ja, wir wollen dich als Inhouse-Tutor haben für unseren kleinen Sohn.
Ja, also bei mir, also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Bei mir war es auf jeden Fall etwas anders. Und zwar, ich habe mit der Familie nur einmal gefacetimed und dann haben wir gematcht. Man geht aber auch davon aus, meine Familie war, dass der Vater Deutscher war und die Mutter Professorin an einer Schule war. Das heißt, sie konnte sehr, sehr gut Englisch und die Kinder konnten auch Deutsch. Ja, es ist natürlich nicht jede Familie so in China, das muss man auch sagen. Also in den meisten Fällen ist es so wie bei Jakobs Fall, dass sie kein so gutes Englisch können. In meinem Fall war es auf jeden Fall, dass ich eher Deutsch gesprochen habe in der Familie oder Englisch. Also ich hatte keine Probleme, die Familie nicht zu verstehen, zu meinem Vorteil. Ja.
Aber trotzdem ist es ja aufregend, weil du kennst diese Familie nicht, ne? Also wie war denn da so, wie haben die dich begrüßt, als ihr euch kennengelernt habt? Vor allem ist ja auch spannend, wie gehen die Kinder damit um?
Also meine Familie hatte davor 5 Au-pairs, also ich war die 6. Die hatten jedes Jahr ein Au-pair, also von September bis das Frühjahr des nächsten Jahres. Und die Kinder, die waren eigentlich das schon relativ gewöhnt, dass jedes Mal ein neues Au-pair in die Familie kommt. Die haben mich auch super begrüßt. Die Tatjana, die war auch am ersten Tag sogar eingeladen zum Essen. Wir haben zusammen Chinesisch gegessen. Ja, wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten an dem Abend. Also es war eigentlich super schön. Also da war auch irgendwie, die haben mich wirklich so aufgenommen, nicht so, als ob ich jetzt irgendwie so ein Fremder wäre, sondern als ob ich schon ein Familienmitglied schon bin, der Familie.
Ja, das spiegelt wahnsinnig gut die chinesische Gastfreundlichkeit wider. Also diese Herzlichkeit, mit der man begrüßt wird, egal wer man ist oder egal, wie gut man sich kennt.
Also das Klischee stimmt auf jeden Fall mit der Gastfreundlichkeit.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Was sind denn sonst so typische chinesische Klischees, die euch bestätigt wurden oder welche, die überhaupt nicht stimmen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Es gibt sehr, sehr viele. Ich glaube, ganz am Anfang, ich kann mich daran erinnern, da hat mir eine Freundin erzählt, ja, du musst aufpassen, die Chinesen, die spucken auf den Boden. Und die essen auch so ganz komisch, die schmatzen und sowas. Und ich muss echt zugeben, ja, das machen sie. Aber das ist auch eine andere Kultur. Also Boden auf den Boden spucken macht nicht jeder. Das ist klar. Aber die ältere Generation hat das ganz am Anfang gemacht, bis das Coronavirus in China war. Danach habe ich es nicht mehr gesehen. Und auch beim Essen. Zum Beispiel meine Familie hat jetzt nicht geschmatzt oder so, aber wenn du ins Restaurant gegangen bist, jetzt nicht so ein High-Society-Restaurant, da hast du schon mal die Tischmanieren, sind halt nicht so wie unsere Tischmanieren. Da war es halt schon sehr laut, ja, sowas war das halt.
Also wenn man über China redet, China grundsätzlich ist sehr, sehr komplex. Also es gibt hunderte Subkulturen. China zu verallgemeinern ist immer schwierig und eigentlich immer unmöglich. Das bedeutet, ob das jetzt um Etikett geht am Tisch, dann ist das genauso schwierig zu sagen. Also das ist ganz abhängig, wo man ist. Das ist ganz abhängig davon, bei wem man ist. Also es ist häufig auch der Normalfall, dass sowas wie Schmatzen oder sowas am Tisch gar nicht geht. Also das habe ich häufig erlebt, dass dann zum Beispiel, also die Chinesen essen ja, das Essen hat ja eine sehr, 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 sehr große Bedeutung. Und also ist es vergleichbar wie in Europa mit den Italienern zum Beispiel. Während hier in Deutschland das vielleicht eher so ist wie, was wäre denn eine passende Analogie, wie zur Tankstelle fahren und zu tanken, das Essen. Also dem Essen einfach so eine große Bedeutung zugesprochen wird und ein großes gesellschaftliches Event ist. Egal, also dass Freunde eingeladen werden, zusammen gegessen wird, man Stunden am Tisch sitzt und sich unterhält. Nun ist das genauso, kann das genauso gut sein, dass man alle Essen aus den Schüsseln, die auf dem Tisch für alle stehen, mit Stäbchen. Es kann aber auch sein, dass man dann Löffel in den Schüsseln hat und man erst in sein kleines Schälchen was packen muss und das ist dann ganz ganz gesittet abläuft. Also es ist immer ganz abhängig davon, wo man ist, bei wem man ist, mit wem man ist.
Ja, ich glaube, am meisten siehst du das halt einfach, wenn du in so einem kleinen Dorf bist, irgendwo im Nirgendwo, da siehst du dann auch wirklich, wie das Leben so ist. Jetzt bei der Großstadt denk ich jetzt nicht, dass es sehr, sehr oft ist, aber im Dorf, als ich da war, wo zum Beispiel bei Chinesisches Neujahr, habe ich ja die Familie von meiner Gastmutter besucht. Und ja, das war schon eine sehr, sehr interessante Zeit. Ich fand sie sehr cool. Aber man hat auch gesehen, es ist sehr, sehr das Leben ist sehr anders als in Deutschland.
Aber andererseits muss man ja auch sagen, ich glaube, wenn im Ausland jemand den klassischen Deutschen beschreibt, das stimmt auch seltenst. Also wir tragen nicht alle Lederhosen. Ne?
Es ist nur einfach zu verallgemeinern. Also es ist viel, viel zu komplex, als dass man immer alles im Blick hat. Das ist unmöglich. Man kann auch nicht immer Amerika gepolt sein, aber auch leidenschaftlich China mögen und alles auf dem Schirm haben. Und das musste mir auch erstmal bewusst werden. Also, dass man sowas erstmal kennenlernen muss.
Aber das ist ja das Schöne, dass wir jetzt die Erfahrungen von euch beiden bekommen und nicht nur von einem von euch, weil ich sehe ja schon, dass es bei euch beiden unterschiedlich auch schon ist. Ne? Ich wollte euch nämlich auch fragen, was typisch chinesisch ist. Aber erstmal möchte ich, dass ihr beide China mit drei Worten beschreibt. Ganz spontan, schnell.
Herzlich, innovativ und pulsierend. Oder lebendig.
Ich denke, vielseitig, freundlich und ich würde auch sagen, innovativ.
Es kommt ja schon ziemlich dann aufs Gleiche raus. Hattet ihr denn trotzdem irgendwann auch mal Zweifel, ob ihr da das Richtige macht? Also egal, ob vor der Reise, als ihr euch gerade dafür entschieden habt, Au-pair in China zu werden, während der Matching-Phase oder als ihr vor Ort wart?
Ich denke, man kann aus jeder Erfahrung oder es ist dieses klassische Beispiel, man kann in jeder Stadt glücklich werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich studiere jetzt in Konstanz, aber ich weiß, ich könnte genauso glücklich werden in Berlin, Erfurt, Dresden, Hamburg, sonst wo. Und das hat immer was mit einer bestimmten Einstellung zu tun. Eine Offenheit für Neuem. Also ob das jetzt das chinesische Essen ist zum Beispiel. Also es ist, etwas kennenzulernen, eine Sprache zu lernen, das ist immer Tongue-Twisting. Also eine Sprache, italienische Lingua, also es hat wirklich was mit der Zunge zu tun. Also das ist, man muss immer wieder die Zunge twisten, damit man es hinkriegt. Also ob das jetzt die Betonungen sind, das ist das gleiche mit dem Essen. Das ist was ganz anderes dort, das heißt, man muss sich daran gewöhnen. Man muss dem Essen viele Chancen geben vielleicht, wenn es nicht einem auf Anhieb schmeckt oder schmecken sollte. Und genauso, also mir hat's auf Anhieb gefallen, aber ich denke, man muss immer in einer neuen Kultur oder einem neuen Umfeld auch, wenn es in der ersten Woche nicht gut ist, sagen, in der zweiten Woche wird's umso besser.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Es ist eben normal einfach, dass es immer mal schlechtere Phasen gibt und dann wieder gute Phasen. Ist vollkommen normal, aber man muss sich sagen, das ist ja auch genauso im Alltag zu Hause. Ne? Aber Lorena, wie war das bei dir? Hattest du irgendwann mal Heimweh oder also wirklich so richtig, wo du gedacht hast, ich breche das jetzt ab?
Ich glaube, eine Zeit lang nicht. Ganz am Anfang weiß ich noch ganz genau, als ich meine Eltern so Tschüss gesagt habe, ja, ich gehe jetzt nach China. Ich habe gar nicht geweint. Also eigentlich würde ich das immer machen, aber ich war so fixiert darauf, endlich nach China zu kommen. Und ich habe mich auch wirklich super wohl gefühlt. Ich hatte kein einziges Mal so einen Gedanken von wegen, ja, ich Vermisse Deutschland, ich vermisse meine Familie bis zum Zeitpunkt, wo das Coronavirus ausgebrochen ist, weil ich glaube, das hat auch jedes Au-pair gefühlt. Ich weiß nicht, wie es bei Jakob war, aber bei mir war es auf jeden Fall so, mitten dieses Lockdowns habe ich dann so eine Downphase bekommen, weil du halt jeden Tag gearbeitet hast. Das ist auch natürlich klar, weil die Familie braucht Hilfe und ja, und irgendwann mal hast du wirklich dann so einen Hänger, wo du denkst so, ha, ich will schon gerne nach Hause, ich will mal meine Freizeit, ich will wieder nach draußen gehen, ich schaffe das alles nicht mehr. Da habe ich schon wirklich Deutschland vermisst, aber sonst war das eigentlich das ganze Jahr über, wo ich da war, gar nicht so.
Wir müssen da gerade mal kurz unsere Zuhörer abholen, weil du gerade gesagt hast, während der Corona-Pandemie. Wir haben das eben schon mal kurz angedeutet, aber ihr wart ja wirklich da und in China ist es ja nun deutlich früher ausgebrochen als eben hier bei uns in Deutschland. Erzählt, wie war das für euch? Wir haben das ja hier natürlich in den Medien mitbekommen, aber wie ist das vor Ort gewesen? Also
ja, ganz, ganz interessantes Thema auf jeden Fall. Und ich würde Lorena da auf jeden Fall auch zustimmen. Und das verbindet uns auch irgendwie, weil wir beide, der eigentliche Plan war es, bis April, wir wären am 6. April eigentlich nach Deutschland zurückgeflogen. Und wie wir am Anfang gesagt haben, Lorena ist bis September geblieben, ich bin bis Juli. Entsprechend hat Corona ganz maßgeblich unsere China-Erfahrung geprägt. Und Heimweh war nicht das Ding, es war eher das, was du gesagt hast, Vanessa, ob man das Richtige tut. Also während Corona wurde zum großen Thema Ende Januar, also rund um den so 20. Januar, kurz vorm chinesischen Neujahrsfest. Und relativ zeitig sind dann auch die ersten Mitschüler aus der Sprachschule in die Heimat geflogen, dann Au-pairs, mit denen man Kontakt hatte, dann irgendwann chinesische Freunde, die zu Freunden nach Europa geflogen sind, und meine Chinesischlehrerin ist mit ihrem französischen Mann nach Paris geflogen und dem Kind, weil die Situation so ungewiss war, und Ungewissheit war auch, ist dann glaube ich auch der springende Punkt gewesen. Dann einen guten Monat später, also am 20. Februar, waren dann Lorena und ich die letzten Au-pairs in China. Und alle anderen waren zu Hause. Und zu dem Zeitpunkt war es immer noch unklar, wie lange dieser harte Lockdown noch Bestand haben würde. Und irgendwann kamen dann so vielleicht auch die Zweifel, auch durch dieses Exogene einfach. Dadurch, dass Familie, Freunde einem gesagt haben, macht das überhaupt Sinn? Wird das nicht im April noch genauso sein? Und man hatte seine Entscheidung getroffen, da zu bleiben. Und ich denke auch, und ich bin wahnsinnig glücklich, aber wir hatten auch wahnsinnig viel Glück. Man hätte genauso gut der Fool sein können und derjenige, der da geblieben ist während des Lockdowns. Eine Freundin von mir, die auch mit Lopez aus Italien in China war. Wir waren zusammen in Shanghai. Sie ist am 18. Februar zurückgeflogen nach Mailand. Und eine Woche nach ihrer Ankunft, und das war dann schon ein Monat, sie war einen Monat im Lockdown in China. Und eine Woche nach ihrer Ankunft in Mailand, dann war sie für 2 Monate oder bis Mai, glaube ich sogar, zu Hause im wirklich harten Lockdown. Und das wäre eigentlich in Deutschland ja nicht groß anders gewesen. Also wären wir im April oder auch schon vorzeitig im Februar, März, wann auch immer, nach Hause geflogen, dann ich wäre auf jeden Fall nicht glücklich gewesen. Ich hätte es bereut. Ich hätte mir Vorwürfe gemacht, vielleicht auch. Ich wollte, und das war auch eigentlich der springende Punkt, dass ich meine China-Experience nicht da, hier und da beenden möchte in diesem Lockdown. Dass ich weitermachen, dass ich noch mal gerne in die Restaurants, Cafés, alle meine Freunde noch mal sehen möchte vor der Abreise.
Was hat sich denn in eurem, also ich meine, klar, der Lockdown war natürlich ganz was anderes, aber was hat sich durch Corona in eurem Alltag verändert?
Es gab einen ganz, ganz routinierten Alltag. Ich Ich habe das beschrieben als sich jeden Tag wiederholendes Déjà-vu eigentlich. Man ist zur selben Uhrzeit aufgestanden mit der Familie. Unsere AI ist damals, also bei uns im Haushalt hatten wir eine AI bedeutet auf Chinesisch Tante, die aus Sichuan, aus der Sichuan, einer westlichen Provinz kam und für uns gekocht hat, mit uns ja, gelebt hat und die ist auch fürs chinesische Neujahrsfest in ihre Heimat geflogen und ist dann auch da geblieben. Das heißt, wir waren die Eltern, der kleine Gastsohn und ich waren zu Hause. Das heißt, wir waren den ganzen Tag beieinander, ist auch grundsätzlich super, und haben dann natürlich versucht, das Beste daraus zu machen. Das bedeutet aber auch, dass wir, ja, wir haben immer wieder die gleichen Abläufe gehabt. Morgens aufgestanden, gefrühstückt, Karten gespielt, irgendwie vielleicht ein paar Sonnenstrahlen eingefangen auf dem Balkon, insofern das möglich war. Der Februar war wahnsinnig verregnet. Auch das chinesische Neujahrsfest war wahnsinnig verregnet. Und ja, so ging es halt jeden Tag. Und grundsätzlich ging es damit los, dass wir Ende Januar sogar noch, wir hatten einen Urlaub geplant, haben diesen Urlaub auch angetreten und sind in den Süden gefahren, also bis nach Guangdong runter, also durch ein, zwei Provinzen bis dahin und haben auf dem Weg in Fuzhou Stopp gemacht, waren da eine Nacht, aber es wurde jeden Tag, also dann hatten schon keine Restaurants mehr auf, man war nur im Hotel. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, das könnte schwierig werden, wenn wir jetzt nicht zurück nach Shanghai fahren, kann es sein, dass wir auch gar nicht mehr reinkommen. Egal, ob wir jetzt den Residency Permit haben oder nicht, dass die einfach gar keinen mehr reinlassen, weil die Städte für sich dann ja sehr souverän einfach zugemacht haben. Das heißt, wir mussten schauen, über welche Route wir nach Hause fahren, weil manche auch gar nicht mehr hab durchfahren lassen. Das heißt, wir sind nach 3 oder 4 Tagen zurück nach Shanghai, also zurückgekehrt. Und dann ging der Lockdown los.
Nun habt ihr ja beide euren Aufenthalt verlängert. Ihr wärt eigentlich beide früher nach Hause geflogen, als ihr seid. Was habt ihr danach dann gemacht?
Ich glaube, wie gesagt, verlängert. Bei mir ging es eigentlich, hatte ich einen Flug im Juli, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, Juni oder Juli. Ich glaube, im gleichen Abfahrtzeit auch wie Jakob, wie er auch geflogen wäre. Der ist aber, glaube ich, auch ausgefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Visa habe ich ja nochmal verlängert auf ein halbes Jahr. Also mein Visum ginge bis Oktober. Ja, die Gastfamilie hat gesagt, ich werde, wie gesagt, bis Juli dann Au pair noch bleiben. Habe das dann auch wirklich gut gemacht. Und danach hat die Familie mir halt gesagt, weil ich auch keinen einzigen Tag meines Urlaubs genommen habe, weil es ja auch nicht funktioniert hätte. Du hättest als Ausländer nicht irgendwo hinfahren oder fliegen können, weil einfach die Chinesen haben halt gedacht, so gesehen, ja, die Ausländer, die hier in China sind, sind gerade erst angeflogen oder hierhin nach China gekommen. Und wir nehmen halt keine Ausländer, Hotels oder sonstigen Sachen an. Also hattest du nur die Wahl eigentlich bei dir, wie gesagt, ich war ja in Hangzhou, zu bleiben. Und ja, also nach Juli ging es dann eigentlich relativ wieder besser. Ich musste auch nicht mehr als Au-pair arbeiten, aber ich habe noch bei der Familie gelebt, bis ich im September dann wieder zurück nach Deutschland geflogen bin. Ich habe halt sehr viel Zeit damit verbracht, glaube ich, die letzten Monate mit Freunden was zu machen. Ich bin noch mal nach Xi'an geflogen, bin nach Shanghai, wollte noch nach Beijing, aber da war ja auch mal wieder die Frage, ob man da überhaupt als Ausländer reinkommen kann. Ja, also ich habe eigentlich die letzten 2 bis 3 Monate sehr, sehr viel erlebt, sehr viel gesehen von China und ja.
Um das Lockdown-Thema abzuschließen. Am 6. März war ich dann das erste Mal wieder in der Innenstadt damit ist auch Shanghai aufgeblüht. Also Shanghai aus dem Winterschlaf wieder erweckt. worden. Und es war so lebendig. Es war so ein schöner Monat, März und auch die darauffolgenden Monate. Und der ganze Lockdown hat sich gelohnt. Also es war wahnsinnig rewarding einfach. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und ich habe dann noch bei der Familie gelebt und kurz daraufhin eine eigene Wohnung gehabt und freiberuflich für Sprachschulen gearbeitet und Englisch unterrichtet.
Das heißt, du hast die Aufgabe, die du auch als Au-pair in deiner Familie ausgeübt hast, hast du dann später richtig freiberuflich weitergemacht.
Ja, und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch schon vorher. Auch in Deutschland habe ich damals, und das war vielleicht auch auch vielleicht ein Beweggrund oder auch der erste Kontakt so nach China oder die erste China-Erfahrung, die ich in Deutschland gemacht habe. Ich habe ein Mädchen ist aus China mit ihrer Familie nach Deutschland gezogen und war bei mir in der Schule. Und ich habe quasi ein Tutorium gemacht. Also ich habe ihr geholfen, quasi mit den Sachen, mit denen sie konfrontiert wurde im Abitur. Also sie hat es nach einem Jahr in Deutschland hat sie dann, sie schreibt dieses Jahr das Abi, hat sie sich dann schon aufs Abi vorbereitet. Also wahnsinnig bemerkenswert und es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war immer super toll. Und das habe ich dann, ja, habe ich dann weitergemacht in China. Vor allem mit kleineren Kindern und es hat mir auch gezeigt, so dass die Arbeit wird wahnsinnig wertgeschätzt. Auch man hat da was geleistet und die Resultate oder die kleinen Kinder, das war super belohnend, hat mir super viel Spaß gemacht.
Ich höre bei euch beiden jetzt raus, dass ihr wirklich ein gutes Verhältnis zu euren Kindern und der Familie hattet, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Also meine Gastfamilie habe ich bis jetzt auch noch Kontakt. Ich rufe die Gastfamilie auch jedes Wochenende an. Wir haben sehr, sehr engen Kontakt. Sie meinten auch, bis ich dann abgeflogen bin, haben sie mich wirklich wie ein Familienmitglied gesehen, haben ja das auch gesagt, ganz offen, ja, wir freuen uns, wenn du wieder nach China kommst, wenn du wieder zurückkommst, du kannst immer wohnen bleiben. Es war für mich keine Arbeit eigentlich, mit den Kindern was zu machen. Es waren wirklich wie meine richtigen Geschwister. Also wir hatten wirklich so ein Verhältnis und ich glaube, das hatten ganz, ganz viele Au-pairs, dass sie wirklich nicht so wie ein Lehrer waren, sondern eher so geschwistermäßig eigentlich in der Familie waren.
Definitiv. Also die Abreise oder das letzte Mal, als ich dann die Familie, als ich mich verabschiedet habe, das war ganz, ganz bewegend. Man hat nochmal gemerkt, wenn man den ganzen Tag mit einem Kleinstkind zusammen ist, man zusammen spielt, zusammen mittags schläft und sich Geschichten erzählt, dann wächst man wahnsinnig zusammen. Und ich habe gerade gestern mit meinem kleinen Gastbruder telefoniert und das gibt mir immer mega viel Energie. Also wenn er mir dann vom Basketballtraining erzählt oder sonst was, ist super.
Und ich glaube auch, dass die Au-pairs, die auch in der Corona-Zeit oder Corona-Pandemie da waren in China, ich glaube, das ist auch noch mal eine andere Verbindung, die du dann bekommst, weil du halt jeden Tag wirklich kontinuierlich zu Hause bist, was mit den Kindern machst und mit den Eltern machst. Also wir waren auch sehr, sehr lange, Jakob und ich, in China, muss man auch sagen. Ich war fast ein Jahr in der Familie und Jakob, wie lange warst du, glaube ich, 9 Monate? So ungefähr neun
Ja, genau,
oder zehn
neun, zehn
Monate.
Monate.
Das ist halt einfach so eine lange Zeit. Ich glaube, da hat man auch wirklich eine Verbindung, als wäre man eine Familie.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Woraus bestand denn, also als normaler Alltag war, kein Corona-Lockdown-Alltag, woraus bestand euer Tag, und was habt ihr in eurer Freizeit unternommen, wenn ihr nicht gearbeitet habt?
Also ich habe mich eher auf die. Also ich hatte zwei Kinder in meiner Familie. Einmal einen Jungen, der war 8 Jahre, der ging zur Schule. Und ein Mädchen, das war 5 Jahre, das ging noch in den Kindergarten. Ich habe mich eher um die Kleine gekümmert, weil der, wie in China es so häufig ist, ne, dass die Kinder, wenn die in die Schule kommen, halt sehr, sehr viele Hausaufgaben machen müssen und eher so nicht so viel Freizeit haben. Das heißt also, ich habe mich sehr viel um die Kleine gekümmert. Ich habe eigentlich Von meiner Seite her, ich musste nicht sehr, sehr viel machen, weil ich erst ab 16 Uhr, glaube ich, die Kleine abgeholt habe vom Kindergarten und habe ich mit ihr gespielt, habe ein bisschen mit ihr Deutsch gelernt. Das war halt, ja, jeden Tag so. Und dann gab es ein Essen und danach habe ich dann nochmal mit ihr gespielt bis so um 9 Uhr. Da kam der Junge dann auch noch ein bisschen dazu. Ja, und so war eigentlich der Tagesablauf. Am Wochenende war es natürlich anders. Natürlich, da ist es eher so spontan. Was macht man dann? Wo fährt man hin? Geht man ins Einkaufszentrum? Haben die Kinder vielleicht Tanzunterricht oder Fußballunterricht oder sowas? Es kommt immer drauf an. Aber ja, das war so eher mein Tagesablauf mit den Kindern.
Und wenn du frei hattest, bist du auch selbst einem Hobby nachgegangen?
Wenn ich frei hatte, habe ich mich meistens mit den anderen Au-pairs getroffen. Und ich hatte nicht nur Au-pair-Freunde, sondern auch chinesische Freunde. Das heißt also, ich bin Hangzhou, wo ich war, ist eine gute Stadt, um sehr viel zu wandern. Die hatten eine schöne Landschaft, wo du Berge besteigen konntest. Oder der West Lake ist ja Weltkulturerbe, ist ja ein großer See. Da waren wir immer und ich bin auch sehr oft wandern gegangen. Also da konnte man wirklich viel von der Natur sehen und das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht.
Ja, bei mir sah das grundsätzlich ähnlich aus, aber auch ganz anders. Also beide Eltern haben nicht gearbeitet. Entsprechend ja, ging es im Endeffekt darum, dass der Kleine, morgens ist der Kleine zur Schule gegangen, von montags bis freitags. Und den haben wir dann gemeinsam dahin gebracht. Ich bin vom Kindergarten aus dann, obwohl Kindergarten nicht gleich Kinder, also Kindergarten in China bedeutet auch, dass dann Sprachunterricht, Kunst, Mathe, das ist alles, wird alles schon im Alter von 3, 4 unterrichtet. Eigentlich ab der Geburt an gibt es Unterricht für Kinder. Das ist ganz, ganz selbstverständlich. Und dann bin ich vom Kindergarten aus in die Stadt gefahren, mich mit Freunden getroffen, in Cafés gesessen. Und an den Wochenenden haben wir häufig Unternehmungen, also haben wir häufig etwas unternommen, sind in umliegende Städte gefahren. Und dafür ist auch sowohl Hangzhou als auch Shanghai super, super toll, weil die Infrastruktur, also was Bullet Trains und so weiter angeht, ist top. Aber auch wenn man jetzt in der Familie ist, da fährt man ja wahrscheinlich mit dem Auto dann, egal ob nach Ningbo, das ist eine Stadt südlich von Shanghai, oder in die nördlich gelegene Jiangsu-Provinz. Und ja, da ganz viel Naherholungsgebiete und Orte, die super sehenswert sind. Also egal ob Suzhou oder andere Städte. Das waren dann so die Wochenendaktivitäten. In meiner Freizeit habe ich dann ja, Freunde gesehen, bin in Museen gegangen, Theater, was alles so möglich war vor Corona. Und besonders ist in einer Stadt wie Shanghai auch, dass es ganz, ganz viele Communities gibt. Also wenn du, das, man kann ganz nisch sein, man kann in seine Richtung gehen, man findet immer seine Gruppe für egal was. Also was ich am Ende oder die letzten Monate sehr gerne gemacht habe, ist es gibt Social Media, die große Social Media Plattform, die chinesische, heißt WeChat, und da gibt es Mini-Programme. Und dann gibt es, das hieß FitFam, das heißt, man hat in Laufgruppen partizipiert oder HIIT-Workouts gemacht, also High-Intensity-Intervall-Trainings-Sachen. Und man hat sich am Tag vorher oder eine Stunde vorher gesagt, man nimmt da und da teil, in egal welchem Stadtteil. Und dann finden sich da 10, 15, 20 Leute und man macht in einem Park oder in einem Stadion zusammen ein Workout. Das ist ganz geil, weil das so dezentral ist und gleichzeitig sind das Leute, die aus allen Ecken kommen. Also ich hatte also Leute, die vielleicht seit 15 Jahren in Shanghai leben und auch also so nearly Natives im Endeffekt oder chinesische Studenten. Und dann ist es auch immer ein anderer, der dann vielleicht gerade, es gibt dann immer einen Coach oder eine, der das quasi so den Ablauf dann organisiert. Das sind aber auch im Endeffekt einfach Sportbegeisterte. Und das ist super, ja, super divers. Und das ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Also es gibt auch irische Freunde von mir sind in einem irischen Soccer-Team. Also ist ganz cool, wenn man in einer Stadt mit 25 Millionen Leuten lebt.
Also das scheint also eine super Möglichkeit zu sein, um Leute kennenzulernen. Habt ihr auch noch anders Leute kennengelernt? Weil Lorena, du meintest eben, du hattest auch viele einheimische Freunde, dass man eben nicht nur unter Au-pairs bleibt.
Ja, genau. Also ich hatte das große Privileg, dass meine Gastmutter mir eine Fitnesskarte geschenkt hat. Also beziehungsweise hat sie mir gekauft, damit du ins Fitnessstudio gehen kannst. Die alle, wirklich alle Personal Trainer, also in China ist es ja sehr, sehr häufig, dass die Fitnessstudios eigentlich Personal Training machen. Also das heißt, dass du dann eine Karte kaufst, dann kannst du normal ins Fitnessstudio gehen, aber kannst dann auch noch mehr bezahlen, um dann halt einen Personal Trainer zu haben. Meine Eltern hatten natürlich einen Personal Trainer für die beiden. Aber ich hatte normal, also ich bin normal ins Fitnessstudio gegangen, weil es auch nicht sehr, sehr weit weg war. Es war 5 Minuten entfernt von unserer Community. Und ich finde, ich habe sehr, 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 sehr viel Chinesisch da gesprochen, beziehungsweise hatte die Chance dazu, weil alle Leute da konnten nur Chinesisch. Sie konnten kein Englisch, kein einziges Wort Englisch, nur Hello. Und das war schon eine Herausforderung, aber es war auch sehr, sehr cool, mal auch wirklich nur angewiesen zu sein, nur Chinesisch zu reden. Und ich glaube, das sind so Momente, wo du auch denkst, ja, ich bin in China, ich muss einfach Chinesisch reden. Ich kann nicht nur mich einfach mit Englisch unterhalten. Und deswegen glaube ich, lernt man auch Chinesisch in China sehr, sehr gut, wenn du so welche Momente auch hast. Nicht nur auch Au-pair-Freunde, die nur Englisch oder wo du nur Deutsch reden kannst. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut.
Ja, da stimme ich dir zu und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wir waren ja ab Februar dann sowieso also es gab keine anderen Au-pairs außer mir, von daher so eine Möglichkeit gab es gar nicht. Also zum einen halt durch solche Social Groups wie FitFam, aber auch mit meinen besten Kumpels oder Freunden habe ich einfach auf der Straße. Also wenn Leute in Shanghai zum Beispiel leben, dann sind die generell oder aus Europa kommen oder aus den USA kommen und dort leben, dann sind die outgoing. Also man trifft jemanden, man sieht der und der liest das Buch im Café und man kommt ins Gespräch. Und besonders war, dass dann die Gruppen oder die Freundesgruppen immer sehr, auch ebenfalls sehr divers ist. Das heißt, es war dann immer ein Mix aus Englisch, Chinesisch, Spanisch oder wie auch immer der gesprochen wurde, wenn man sich abends in der Bar getroffen hat. Und das macht das aus. Das heißt, die Gruppen waren dann einfach ja, durchmischend. Ich fand das war immer genial.
Gab es denn sonst irgendein besonderes Erlebnis oder Highlight, was ihr nie vergessen werdet?
Ich glaube, da gibt es echt super, super viele. Da kann man sich, glaube ich, nicht entscheiden auf einen genau bestimmten Moment in deinem ganzen Aufenthalt in China. Es gibt wirklich, wirklich unendlich viele. Also ich sage jetzt nicht jeden Tag, aber da gibt es schon, es gibt kleinere Momente, die du liebst. Es gibt große Momente, die du erlebst. Für mich, glaube ich, ist einfach der ganze Aufenthalt. Ich glaube, da gibt es wirklich echt keinen Moment für mich, der schlecht war oder der mich am meisten geprägt hat in meiner Zeit in China. Für mich war wirklich der ganze Aufenthalt wirklich sehr, sehr schön, dass ich viele Freunde gefunden habe, eine Familie, die mich liebt, ist wirklich ein schöner Moment, dass ich immer wieder zurück nach China kommen kann. Und ja, das ist wirklich so, ja, mein schönster Moment.
Ja, da stimme ich Lorena voll und ganz zu. Also insgesamt, also für mich, als ich nach China gegangen bin, es ging auch weniger um den Au-pair-Aspekt, wenn ich ehrlich bin. Es ging mehr darum, einfach etwas Neues kennenzulernen, die Sprache zu lernen. Und da ist dann so ein Programm wie IFS es anbietet, eine super Möglichkeit. Aber dass ich dann auch so viel Zuneigung bekomme und gleichzeitig auch so gute Freundschaften knüpfen kann, das ist ein wahnsinniges Highlight. Und auch im Endeffekt, wie das jetzt meinen weiteren Werdegang geprägt hat. Lorena ist genauso. Ich hätte niemals erwartet, dass ich jetzt etwas mit China-Bezug studieren würde. Ich habe in eine ganz andere Richtung gedacht und vielleicht war ich mir auch noch gar nicht, ich war mir auch noch unsicher, was ich überhaupt studieren soll. Und da ist dann so ein Auslandsjahr, egal ob man das in China oder Südostasien oder Amerika, Südamerika sonst wo macht, das sind Erfahrungen, die einen enorm prägen, die einen enorm weiterbringen.
Sehr schön, dass du das ansprichst. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern euch eben das Auslandsjahr beruflich weitergebracht hat. Und du hast es ja gerade schon angeteasert. Ihr studiert jetzt beide was in die Richtung geht.
Ja, beruflich, also wenn man nochmal vom Beruflichen ausgeht, natürlich, wenn man in Anführungszeichen eher freiberuflich dann auch da die Möglichkeit hat zu arbeiten, Geld zu verdienen, seine eigene Wohnung zu finanzieren, das ist toll. Aber auch jetzt für einen weiteren Werdegang, ich studiere zurzeit Wirtschaftssprachen Asien und Management China in Konstanz. Es ist auch ein Studiengang, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann, den man auch ohne Sprachkenntnisse machen kann, wo man sich dafür einschreiben kann. Und ja, es wäre da niemals zugekommen. Also ich bin jetzt seit 2 Monaten immatrikuliert und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Was hättest du gedacht, bevor du nach China gegangen bist? Was war da so dein Plan? Hattest du überhaupt schon einen?
Da habe ich in verschiedene Richtungen gedacht. Ich war immer interessiert an Journalismus oder Publizistik. Fand ich faszinierend, aber war auch vielleicht auch eher eine Leidenschaft oder etwas, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das beruflich machen möchte. Ob man dann nicht vielleicht, wenn man so Deadline-Artist ist, ob man dann nicht vielleicht die Leidenschaft dafür verliert. Dann habe ich relativ lange an Politikwissenschaften gedacht und war auch mir unsicher und unschlüssig. Ich habe gedacht, vielleicht ist das zu theoretisch. Und jetzt habe ich einen Studiengang, der das Sprachliche verknüpft und das Interkulturelle, also das ist das Interkulturelle mit dem BWL-Teil. Der BWL-Teil, der sich dann aber auch automatisch anknüpft wieder an das Interkulturelle. Und das ist was ganz Besonderes und auch ein einzigartiger Studiengang in Deutschland.
Lorena, was studierst du jetzt?
Ich studiere in Shanghai an einer Universität, die ist eigentlich eine britische und eine chinesische Universität zusammen. Also das heißt, ich mache 4 Jahre in Shanghai. Könnte aber theoretisch nach England an eine Universität gehen für 1 oder 2 Jahre. Wobei ich mir das aber leider nicht vorstellen kann und werde die 4 Jahre in Shanghai bleiben. Ich studiere nämlich Eventmanagement, also auf Deutsch dann Veranstaltungsmanagement. Ist sehr, sehr anders als natürlich die Universität vielleicht in Deutschland. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich einfach denke, China ist wirklich ein Land, was mir sehr, sehr gut gefällt, was wirklich vielseitig ist, wo ich mich auch wirklich wohlfühle und wo ich auch eine zweite Familie habe und wo ich mich auch nicht alleine fühlen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wenn ich mal die Chance dazu bekomme, dann studiere ich mal in Shanghai.
Und das ist also eure Karriere, euer beruflicher Weg, aber so ein Auslandsaufenthalt bringt einem ja auch sehr viel persönlich weiter. Ihr habt das immer wieder angerissen, aber wenn ihr das nochmal ein bisschen konkretisieren wollt, inwiefern habt ihr euch persönlich weiterentwickelt?
Was Selbstdisziplin angeht, auf jeden Fall ganz enorm. Wenn man eine Sprache lernt, dann bedarf es Selbstdisziplin, dann bedarf es der Motivation, der ständigen Motivation. Das ist auch etwas, was beim Sprachenlernen vielleicht einzigartig ist, dass man nicht schaut, wo war ich vor 2 Monaten, sondern wo bin ich in 2 Monaten. Also man kommt ohne Sprachvorkenntnisse in ein Land und anstatt zu sagen, ich bin ja schon so weit, sondern man sagt, der kann das ja gut. Ich möchte das, was um mich herum gesprochen wird, verstehen und auch dann antworten können, dann dabei sein, mit dem Kassierer oder mit den Leuten im Supermarkt quatschen, wem auch immer. Das ist was Besonderes. Und klar gibt es Leute, die in Shanghai wohnen, und nochmal relativ zum Anfang hast du das gefragt, ob man auch klar kommt auf Englisch. Man kommt immer irgendwie klar. Die Frage ist, ob man das möchte. Und um auch eine Kultur zu verstehen, eine komplexe Kultur zu verstehen, bedarf es immer dann der Sprache. Es gibt durchaus Leute, die 10 Jahre lang dort wohnen und nicht mehr als 2, 3 Wörter reden, die vielleicht eine chinesische Frau haben und ein Kind. Aber ich stelle mir das ganz kompliziert vor. Vor allem, weil man dann eher in seiner eigenen kleinen Blase ist. Und was persönliche Weiterentwicklung angeht, auch ganz klar Selbstständigkeit. Also je mehr man ins kalte Wasser geschmissen wird, und das ist auf jeden Fall der Fall, egal ob man in die USA geht oder nach Kanada, China, ist das eine Erfahrung, die einen prägt.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall nur anschließen an Jakob. Also, man verändert sich schon. Also, wegen da auch mit der Motivation, auch eine Sprache zu lernen. Und dass man auch weiterkommen möchte. Für mich war es auch so, dass ich in Deutschland sehr, sehr ein zurückgezogener Mensch bin. Das heißt, ich wohne in so einem Dorf und manchmal, ja, da will man eigentlich alleine sein. Aber in China war das wirklich komplett anders. Man wollte immer nach draußen gehen, Neues entdecken und ja, auch einfach offener auf Menschen zugehen, die du überhaupt gar nicht kennst, und auf einer anderen Sprache. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Du bist in einem fremden Land und du kennst die Sprache nicht so gut. Und vielleicht musst du mal nach dem Weg fragen und wirklich da. Das musst du dir auch mal trauen. Das kann nicht jeder Mensch, das einfach mal zu jemandem zugehen. Und ja, ich denke, es ist auch so ein Punkt, sehr, ich glaube, jeder hat das.
Ist das Leuten zu Hause bei euch aufgefallen, dass ihr euch verändert habt?
Also, ich glaube, ganz am Anfang ist das schon aufgefallen, meinen Eltern, dass ich sehr, sehr viel mehr rede oder sehr viel offener spreche oder nicht mehr so zurückgezogen bin und mich auch mehr motiviert fühle. Zum Beispiel, ich habe immer früher so in der Schule, ich bin jetzt nicht so der Lernmensch, sage ich mal so. Ich habe nicht sehr, sehr viel mal gelernt, aber wenn ich jetzt denke, dass ich zur Universität gehe, bin ich sehr, sehr motiviert dazu und mache sehr, sehr viel.
Das wäre ja beängstigend, würde man sich, wäre eine Auslandserfahrung eine Veränderung. Es ist eher eine Erweiterung. Also, ich sage immer, je mehr man sieht, desto mehr versteht man auch. Also, desto mehr versteht man, dass wir auf sehr ungleiche Art und Weise sehr gleich sind. Egal, ob man in China aufgewachsen ist oder ob man in Deutschland aufgewachsen ist, sonst wo. Das ist eher erweiternd.
Ja, dann zum Abschluss, das waren schon so schöne Worte, aber ich wollte euch noch einmal fragen, wem würdet ihr denn einen Au-pair-Aufenthalt in China weiterempfehlen?
Wow, also hier in Deutschland hört man immer wieder, ja, China, das studierst du studierst hier jetzt was mit China, das ist ab, das ist die Zukunft. Da, dem muss ich auf jeden Fall widersprechen. Das ist nicht die Zukunft, das ist mindestens die Gegenwart. Und wenn man jetzt etwas mit China-Bezug studiert oder wenn man jetzt nach China geht, dann wird einem klar, dass das nicht bedeutet, dass man dann zwangsläufig in China arbeitet oder dass man versteht zum einen China, aber das China bedeutet, das ist ein Siebtel der Weltbevölkerung, über ein Siebtel der Weltbevölkerung. Und was auch, wenn man jetzt was mit Wirtschaftsbezug studieren möchte oder sowieso in die Richtung BWL geht, dann kommt man, egal ob man in Afrika Entwicklungsarbeit, in Indien Entwicklungsarbeit oder wenn man für ein amerikanisches Unternehmen und gerade Deutschland, ich meine, wir exportieren am meisten nach China als Nation, dann kommt man an China nicht vorbei. Und das ist vielen Leuten gar nicht klar. Davon abgesehen ist es sau lebenswert in China. Sehr hohe Lebensqualität. Und ich kann es jedem empfehlen. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich vorher überhaupt, ich hätte nicht drei Städte in China verorten können. Also ich hatte null Vorkenntnisse.
Also ich muss auch Jakob auf jeden Fall zustimmen, aber ich glaube, man kann auch wirklich nicht sagen, genau für denjenigen ist das den Aufenthalt sehr gut oder sollte er auf jeden Fall gemacht haben in China. Also ich glaube, jeder, der Interesse an China hat oder jeder, der mal ein Abenteuer in Asien machen möchte oder vom Hintergrund jetzt Wirtschaft ist geeignet dafür, aber auch hier, alle anderen. Ich glaube, man muss sich, glaube ich, nur trauen. Ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum auch so viele vielleicht Amerika wählen oder Australien, weil die denken, ja, Amerika und Australien ist mehr an Deutschland oder halt die Kultur ist mehr an Deutschland. Und das ist aber, finde ich, so ein Aspekt, ja, den muss man auch mal ein bisschen überdenken. China ist genauso toll und China hat genauso viele Facetten, die man auch mal gesehen haben muss in seinem Leben. Und ja.
Super, ihr beiden, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten hier einigen ein bisschen unser Programm Au-pair in China näher bringen, die vielleicht darüber nachgedacht haben, aber eben dachten, es ist schwieriger, als irgendwo anders hinzugehen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir verabschieden uns damit dann jetzt auch mal von unseren Hörern. Wenn ihr mehr Infos zu Au-pair in China haben wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer für euch da und beantworten gerne eure Fragen. Tschüss.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, ciao. Vielen Dank. Tschüss.